Sie hören Manders Minuten, den Podcast aus der Buchhandlung Mander in Wolfhagen. Andrea Appel und Elke Mültner tauschen sich über die Welt der Bücher aus. Schön, dass Sie dabei sind.
Liebe Elke, wir sitzen hier am frühen Morgen zusammen in der Buchhandlung und ich frage dich jetzt einfach mal, wann hat zum letzten Mal jemand ein Brot für dich gestrichen?
Meine Mama.
Und wie lange ist es her?
Ach, wir machen immer mal ein Abendbrot zusammen und das ist jetzt in diesem Jahr gewesen.
Das ist schön. Mhm. Ich halte hier ein Gedichtband in der Hand von Simone Lappert. Mhm. Simone Lappert ist uns ja schon ganz vertraut. Die gehört so zu unserer Autorinnenfamilie. Wir haben sie entdeckt mit Der Wurf und Der Sprung. Unser Kollege Dennis Schöpe hat sie entdeckt und mit Begeisterung gelesen. Mhm. Und jetzt habe ich hier mit Begeisterung ihren Gedichtband in der Hand, Längst fällige Verwilderung, mhm. Gedichte und Gespinste. Und da steht auf einer Seite der Satz als Gespinst oder Gedicht, je nachdem, erwachsen bist du, wenn schon lange niemand mehr ein Brot für dich gestrichen hat. Punkt. Und es ist ja vielleicht ganz schön, wenn in diesem Jahr jemand ein Brot für dich gestrichen hat.
Genau. Ich möchte noch ein bisschen Kind sein zwischendurch.
Ja, und das ist so ein schöner, einfacher Satz. Sie hat viele schöne, einfache Sätze hier gesammelt. Zum Beispiel, Entschuldigung, wo kann ich hier unbemerkt scheitern?
Ach, schön.
Vorangestellt allen Gedichten hat sie die Widmung für meine Großeltern. Und zum Glück habe ich diese Widmung vorne gleich auch gelesen und ganz bewusst registriert. Und dann habe ich folgendes Gedicht ganz anders verstanden oder sofort auf eine Art verstanden, wie ich es so nicht gelesen hätte, ohne diesen Vorsatz für meine Großeltern. Und ich lese es dir mal vor. Mhm. Schlaflos. Als ob da im Dunkeln was umkippt, hinter dem Brustbein. Beim Atmen versickert, jetzt, wo die Luft so kühl und die Blicke der anderen so zugefenstert. Als ob da was scheuert und knotet. Als ob die Ellenbogen einwärts knicken und durch die Rippen nach innen wachsen. Als ob auch die Hände einwärts ästeln. Als ob da ein Wald unter der Zunge, ein blättriger Störton im Hals, und dann das Krachen der Äste hinter den Augen, die zunehmende Vermoosung der Gedanken, bis da außen ein Wald ums Bett und innen die Fäuste im Rippentresor. Mhm. Ich finde es wortgewaltig.
Das stimmt.
Mit schönen Erfindungen. Mhm. Und ja, viel mehr will ich gar nicht dazu sagen. Wenn man diesen ganz dünnen Gedichtband in der Hand hält, fühlt er sich toll an. Also man streicht über Leinen. Man hat so eine schöne Farbgebung. Grün und so ein schillerndes Pink-Lila. Mhm. Ein ganz lesenswerter Lyrikband.
Oh, weißt du, was ich mir wünsche von dir? Hm? Dass du mir immer wieder mal ein Gedicht vorliest.
Auch das, ja. Ja.
Mandaminute.
Das mache ich doch gerne, Elke.
Andrea Appel und Elke.
Das mache ich doch ganz gerne.
Ja, und Andrea, dir habe ich heute ein Erstlingswerk mitgebracht, und zwar eine Übersetzung aus dem Dänischen von Stine Pilgert. Die hat einen Bestseller geschrieben, der in Dänemark sehr erfolgreich war, der heißt Meter pro Sekunde. Es geht um ein junges Paar. Ihr Mann arbeitet in der Heimvolkshochschule in Dänemark. Das ist so eine andere Schulform, gab eine freie Schulform. Und sie versucht, die haben einen kleinen Sohn, der ist, glaube ich, ein Jahr alt. Und sie versucht, so ihren Platz dort in dieser neuen Heimat zu finden, in die sie gezogen sind. Mhm. Und dieses Buch zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, dass es sehr humorvoll geschrieben ist, so ein bisschen lakonisch. Und das ist so an einer Stelle zum Beispiel ganz schön, kommt es ganz schön rüber, wenn mein Liebster die Mülltüte zuknotet, weil er den Müll rausbringen will, findet er immer, ich hätte sie allzu vollgestopft. Dieses Thema mussten wir nach ein paar Jahren Beziehung aufgeben, wir hatten uns schlicht und einfach festgefahren. Ich finde immer, für ein klein wenig mehr Müll ist noch Platz. wenn die Grenze meines Freundes etliche Zentimeter unter meiner liegt. Und dann ist es so ein bisschen so ein Spiel. Er seufzt dann so, macht so einen ganz lauten, schönen Seufzer, wenn er wieder mal diese Mülltüte, die zu voll ist, runterbringt. Und dann sagt sie so was Schönes wie, mal gucken, ob ich jetzt diesen Passus ganz genau finde. Folglich läche ich liebenswürdig. Man könnte sagen, ich umarme seinen Seufzer und mit einem Ernst, von dem ich weiß, dass er ihn sowohl zu schätzen weiß, als ihm auch misstraut, sage ich, Entschuldigung, nächstes Mal mache ich ihn den Müll wieder nicht so voll.
Wunderbar.
Und das ist so eine Alltagssituation, in der sie auch diese Beziehung, die sie schön beschreiben, so auf eine leichte, bisschen ironische Weise. Sie nehmen sich nicht ganz so ernst, aber führen doch eine ernste, ehrliche Beziehung.
Ja.
Das ist so diese eine Ebene des Buchs.
Da werden wir doch auch gleich ganz wunderbar abgeholt mit eigenen Ideen dazu.
Genau. Also so mal ganz anders diese Alltagsreibereien.
Kennt ja wahrscheinlich jede und jeder.
Ja.
Schön.
Und dann gibt es noch eine zweite Ebene. Sie hat einen Job angenommen bei einer Zeitung und ist so ein bisschen der Kummerkasten, wo andere ihre Sorgen loswerden können. Und also was mich verblüfft hat, ist diese... das Unerwartete, wie sie antwortet. Also zum Beispiel, lieber Kummerkasten, hier geht es darum, jemand fühlt sich depressiv und möchte eigentlich seine Freundin sozusagen loslassen und ihr nicht weiter zur Last fallen, so nach dem Sting-Song If you love someone, set them free. Gruß, ein Klotz am Bein. So ist der Leserbrief. Und sie sagt dann, also in einer Antwort, die so über eine Seite geht, finde ich ganz wunderbaren Satz. Die wichtigste Aufgabe einer Paarbeziehung besteht darin, den eigenen Selbsthass zu zügeln. Das Schöne an der Liebe unserer Liebsten ist, dass sie unsere Sorgen wie kleine Geschenke annehmen. Danke, sagen sie und tragen sie davon, als würden sie zu ihrer eigenen Dunkelheit gehören. Darum kann das Leben so schön sein.
Sehr weise irgendwie.
Und das fand ich einfach einen schönen...
Ja.
So einen warmen Satz, so ungewöhnlich.
Und sag mal, hat sie denn oben drüber geschrieben, lieber Klotz am Bein?
Ja.
Und dieser Mensch am Ende sagt, lieber hier schreibt der Klotz am Bein.
Herzlichen Gruß, der Kummerkasten.
Genau.
Und noch eine andere, zum Abschluss noch eine andere Sequenz. Also jemand, der sich so ein bisschen als Opfer fühlt. 43 Jahre jung, fühlt sich als Frau attraktiv, möchte aber auch irgendwie... nicht immer verletzt werden so und hat Angst, dann irgendwie sich auch zu öffnen. Und mit freundlichen Grüßen ein Opfer. Und sie? Und der Einstieg ist schon wieder genial. Liebe Naive, frage dich nicht, wen du heiraten würdest, frage dich, von wem du dich vorstellen könntest, geschieden zu werden. Das, und dann geht das weiter. Und das ist sowas auch wieder Unerwartetes. Und so sind diese Briefe, es ist immer so eine Abwechslung zwischen dem Leben dieser kleinen Familie und diesem in dieser Heimvolkshochschule irgendwie verwurzelt zu sein zu werden und diesen Briefen.
Ja.
Und das hat mir gefallen.
Hat sie denn da jetzt ganz geschickt im Grunde einen Lebensratgeber geschrieben und so ein bisschen als Familiengeschichte und in Romanform verpackt? Oder ist jetzt der Kummerkasten nicht so der Mittelpunkt?
Nee, es ist so eine gute Balance und sie, also, was immer wieder auch beschrieben wird, weswegen das in Dänemark so erfolgreich war, eben diese Mischung aus Humor, Menschenfreundlichkeit und auch Trost. Und ich denke, das ist auch was wir in der jetzigen Zeit ja doch immer wieder brauchen. So etwas, was doch tiefer geht, nicht so oberflächlich ist, aber einen auch,
ein bisschen trägt.
Ein bisschen trägt,
genau. Und so ein Netz baut,
genau.
Vielleicht, indem man sich mal kurz entspannt. Mhm. Ja, klingt gut. Also, hätte ich jetzt spontan sofort Lust, mal anzufangen. Ja,
na
schön,
dann.
Elke.
Viel Spaß beim Anfangen vielleicht.
Danke.
Oder anderes entdecken.
Ja, immer noch in der Morgensonne mit Elke. ich habe ein Buch in der Hand, Elke, von Delphine de Vigan, das neue Buch. Du weißt ja, dass ich sie überhaupt nicht auslassen kann beim Lesen. Und ich habe mich gefreut auf diesen neuen Band, Dann lese ich den Klappentext und stelle fest, es geht um eine Influencerin, eine YouTuberin, Melanie.
Die, das ist ja so gar nicht dein Thema.
Und das, ne? Und dann habe ich gedacht, oh nein, das interessiert mich nicht, was mache ich jetzt? Ich konnte aber einfach trotzdem diesen Bogen um das Buch nicht machen, weil es von Delphine de Vigan ist und weil ich einfach weiß, dass sie wahnsinnig gut schreibt und es immer wieder schafft, mich auch in so eine Welt mitzunehmen, die mir ganz fremd ist. Und sie schafft es immer wieder, mich total zu fesseln und zu faszinieren. Und so war es dann auch mit diesem Buch. Also auf dem Cover, da habe ich dann eigentlich erst viel später drüber nachgedacht, über dieses Cover. Das ist genial gemacht. Das Cover scheint so ein bisschen verrutscht. Die Schrift, die ist oben abgeschnitten und im Hintergrund ist so ein schwebendes Wesen, so ein Mädchen im gelben Kleid und mit roten Strümpfen und es ist so ein verwaschenes Aquarell und sie scheint so zu schweben, sie hat keinen Boden unter den Füßen. Mhm. Und im Grunde ist das das Thema. Also es geht um den Missbrauch an den eigenen Kindern zugunsten der Filmchen auf den YouTube-Kanälen und zugunsten der Abonnenten, die diese Filmchen aus dem Familienleben und Familienalltag dann rund um die Uhr sozusagen anschauen. Und diese Melanie filmt rund um die Uhr ihre kleinen Kinder, Kimmy und Sammy, bei allen möglichen Handlungen und Aktivitäten. Mhm. Hast du schon mal was von Unboxing gehört?
Nee.
Ich auch nicht, bis zu diesem Moment hier. Also da werden Werbekartons ausgepackt von den Kindern, von irgendwelchen Firmen. Also ich habe davon wirklich keine Ahnung. Ich bin in diese Welt da reingeraten als ahnungslose Zuschauerin. Und ja, dann wird da diese Werbung ausgepackt. Und darüber wird auch finanziert. Da wird das komplette Familienleben finanziert. Die wird reich damit, die macht da irgendwie Millionen im Jahr und auf Kosten ihrer Kinder. Jetzt liest man dieses Buch, in dem man an die Hand genommen wird von einer Ermittlerin, einer Polizistin, die in diesen Fall einsteigt, weil das sechsjährige Mädchen Kimmy plötzlich spurlos verschwindet. Und diese Polizistin ermittelt und deckt so ganz langsam dieses Familienleben und diese Familienstrukturen und dieses nicht vorhandene Leben für die Kinder eigentlich auf.
Nur ein Leben nach außen, also nur
ein Leben vor der Kamera.
Vor der Kamera.
Ja. Also der Vater gibt dann irgendwann seinen Job auf und richtet ein Filmstudio ein und sie verfolgen quasi beide ihre Kinder permanent, geben Regieanweisung für das Leben und das reale Leben der Kinder findet im Grunde vor der Kamera statt. Also dass dieses Private nicht privat sein kann, das erfahren das die heißt, Kinder in ihrer frühesten Kindheit gar nicht. Also das ist eine Missbrauchsgeschichte,
ja, die,
mich hat das Buch total erschüttert und hat mir irgendwie auch nochmal so gezeigt, dass dieses sich vor einer Welt verschließen, also ich verschließe mich ja einfach vor dieser Welt und taste da nichts an und schaue mir da nichts an. Ich habe mich dann aber gefragt, ob das so der richtige Weg ist. Also das ist da, das existiert real. Diese Kinder haben ganz wenig Möglichkeiten, sich schützen zu lassen. Man kann da schlecht irgendwie eingreifen. Das ist auch Thema in dem Buch, wie das juristisch eigentlich funktioniert beziehungsweise
wenn
nicht
sie das
funktioniert.
Wollen würden.
Ja. Und ich kann das nur jedem empfehlen, es zu lesen. Also wer in dieser Welt selbstverständlich unterwegs ist, wird es spannend finden, es zu lesen. Und wer diese Welt nicht kennt, wird ziemlich entsetzt da sitzen und sich vieles klar machen, was vorher nicht so klar war. Und ich wünsche dem Buch einfach ganz viele Leser.
Ja, und du sagst, es ist ein Drama. Ja, es ist ein
für die Kinder ist das das
Drama
absolute
und
Drama.
Auch, also als Buch, es ist ja kein Krimi, es ist aber eine Ermittlerin, also es hat eine Spannung.
Auf eine Art also ist es ein Krimi, man kann das als Krimi lesen.
Dramatisches.
Ja, und was Delphine de Vigan ja hinkriegt, ist dieses Dramatische überhaupt nicht dramatisch zu beschreiben. Sie ist da ja fast protokollistisch eine Zuschauerin, die versucht, das sehr ausgewogen alles zu beschreiben. Also sie versetzt sich auch in diese Melanie, in diese Mutter hinein, lässt uns da auch reinblicken in ihr Seelenleben und so ein Stück weit auch immer so ein Verständnis aufbringen für, ja, warum macht sie das jetzt? Mhm. Aha, aber die Erkenntnis bei Melanie, da, was sie da wirklich tut, das setzt einfach an keiner Stelle ein. Das ist auch das Tragische für die Kinder. Sie ist überzeugt davon, dass sie das Richtige tut und dass das gut ist für die Kinder. Und da bleibt man als Leserin hilflos, da bleibt auch die Ermittlerin hilflos und sie denkt sich auch, Delphine de Vigan denkt sich ein geniales Ende aus.
Ja, das
da kann ich jetzt, so. Da sage ich gar nichts dazu. Das ist wirklich hochspannend.
Und da finde ich ja wirklich immer interessant, wie Bücher enden. Also das ist bei mich immer wieder so eine Spannung auch, bei jedem Buch, was ich lese. Wie schafft es der Autor, die Autorin, wirklich das also gut hinzubekommen, dass das Ende so ist, wie ich es gerne mag. Also ja, schon irgendwie gehaltvoll, überraschend. Ja. Und die Bücher, die wir heute mitgebracht haben, also du, Andrea Appel und ich, Elke Mültner, bei Manders Minuten, ähneln sich so ein bisschen. Du sagst einmal, eigentlich, das ist so eine Welt, die der für dich völlig verschlossen ist. Und die Frage, ist das richtig? Und wir beide oder alle, die lesen, haben ja die Chance, uns Welten zu erschließen, in denen wir nicht sind, durch Bücher. So können wir eintauchen in etwas, was wir überhaupt, in das wir nie eintauchen werden oder würden. Und das ist ja bei Krimis auch so. Und auch dieses, dass sie es schafft, alle zu Wort kommen zu lassen. Das ist ja auch eine große...
Das ist ihre Qualität.
Großer Fund. Und auch, das mag ich auch an Büchern, dass so verschiedene Stimmen sprechen und dass man dadurch so ein Kaleidoskop dieser Geschichte am Ende hat und nicht nur aus einer Sicht hört. Und ich habe dir heute mitgebracht die beiden Kriminalromane von Jan Kostin Wagner. Das ist ein Deutscher, der in Finnland lebt, die Hälfte seiner Zeit. Und der hat eine Ermittlerfigur geschaffen, die man kennt. Jontai heißt dieser Ermittler, dieser Finne. Und diese Ermittlungsreihe ist abgeschlossen. Es gibt eine neue Reihe, die in Frankfurt spielt. Und es geht auch um Missbrauch an Kindern, allerdings an sexualisierten Missbrauch an Kindern. Und es gibt zwei Ermittler, die einen Entführungsfall versuchen aufzudecken. Eines Jungen, der bei einem Grundschul-Flohmarktfest an einem Wochenende innerhalb von Sekunden irgendwie von der Bildfläche verschwindet. Und keiner, und es ist viel Publikum da, sind Lehrer da, die Eltern, die Kinder und keiner weiß genau, also wann der Moment war, wo dieser Junge verschwindet. Und dann ist irgendwann so eine Situation, aha, da war jemand, der hatte einen Teddybär in der Hand und der ist so in dieser Masse untergegangen. Der ist so unter dem Radar gelaufen. Und nach diesem suchen sie in dem ersten Band Sommer bei Nacht und decken ein Netzwerk auf von einem pädophilen Netzwerk, das auch im Netz auch funktioniert und dort Bilder holt, wie man das ja immer wieder in den Medien auch hört. Und auch dieser Campingplatzfall Lüchte und andere Fälle, jetzt hier Münster mit dieser Gartenlaube, in dem dann ein Server mit unglaublich vielen Daten gefunden wird, wo ich denke, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, das ist nur einer von vielen. Darum geht es in diesem ersten Teil. Und am Ende kann dieser Junge gerettet werden.
Ja, beide morgen.
Und dann geht es in dem zweiten Band, der heißt Am roten Strand, aber weiter. Denn man ist diesem Netzwerk irgendwie auf der Spur und im zweiten Band kommt man noch so ein bisschen weiter rein. Also einmal in jemand, der diesen Server hostet, in jemand, der aktiv wirklich auch sein Kind und andere dazu auffordert, Kinder mitzubringen, um sie zu missbrauchen, kleinere Kinder. Und es hört sich ja erstmal so an, dass einem das auch völlig atemlos macht, wenn man das auch nicht lesen möchte.
Ja.
Und gleichzeitig hat er so eine Sprache, die ist kurz, sehr knapp. Und er kann in so einem Satz so das ganze, diese ganze Bandbreite dieses Falls in Facetten irgendwie durchscheinen lassen, ohne das auszuwalzen, sodass ich in der Lage war, das zu lesen. Und alles Grausame hat Platz und auch alles, was dort an Positivem dann passiert, weil man auch da weiterkommt in den Ermittlungen, das hat alles auch einen Platz. Und es macht diese Sprache wieder, wie wir ja oft auch so sind bei Sprache, dass Sprache dazu befähigt, auch den Leser dazu befähigt, auch schwere Themen zu lesen zu können, lesen zu wollen. Und hier auch eins doch in einer Geschichte, die wir irgendwo in der Zeitung sehen, in den Nachrichten, aber nie das ganze Panorama sehen. Hier kommen auch alle zu Wort.
Ja.
Und auch die missbrauchen. Da gibt es auch die ganze Bandbreite von Tätern, die null Einsehen haben, null Reue.
Ja.
Und andere, die eine Neigung haben und dagegen angehen, zu versuchen, dagegen anzukämpfen. Und das hat mich auch da so fasziniert.
Ja.
Dass da,
also du bist ja wirklich eine leidenschaftliche Krimi-Leserin. Mhm. Und wenn du diesen Stoff jetzt liest, wie lässt dich das dann zurück? Also ich hatte ja eindeutig hier diese ganz persönliche Erschütterung, als ich Delphine de Vigan gelesen habe, mit dieser Form des Missbrauchs und dieser Missbrauchgeschichte, war ich so erschüttert, weil ich wirklich sagen musste, ich wusste da ganz vieles nicht, dass auf diesen Ebenen ein so starker Missbrauch stattfindet und auch diese Mutter Melanie eine Täterin ist, die keine Einsicht hat. Das ist ja eine Parallele zu dem sexuellen Missbrauch.
Mhm. Ja. Mhm.
Und bei mir war es diese Erschütterung, ich wusste es nicht. Mhm. Und in dem Fall ist es ja so, wir wissen das, aber wir sehen es natürlich als harten Stoff und machen vielleicht auch da so einen Bogen drum, weil man sich denkt, ach ja, ich weiß, ich denke mir, wie schrecklich das ist und ich mag das nicht lesen, aber du magst sowas lesen.
Ja, ich mag das, ich mag dann auch da reingehen in das, was Gesellschaft auch ausmacht und das, was ja auch das Problem ist. Und das ist auch bei beiden Büchern, glaube ich, so ein bisschen das Identische. Diese sozialen Medien, also dieses Netz, das Darknet oder das soziale Netz, also Social Media, soziales Netz, das ist sowas von unsozial, aber so ist es ja, so wird es benannt. Also das verbreitet einfach auch, das macht dieses auch erst noch mal so möglich in dieser Vervielfältigung und in dieser Weite hat das schon dazu beigetragen auch.
Ja.
Also unbedingt lesen beide Bücher, wer das Kriminalistische mag, gerne Jan-Kostin Wagner.
Oder Delphine de Vigan.
Ja, beide auch.
Ich habe, glaube ich, gar nicht erwähnt, das Buch heißt Die Kinder sind Könige. So heißt das Buch von Delphine de Vigan. Und diese kleine Königin im gelben Kleid und in den roten Strümpfen schwebt da hilflos gen Himmel, so ungefähr, ist dieses Cover für mich jetzt zu sehen.
Ja. Und das Cover bei Jan-Kostin Wagner beim zweiten Band am Roten Strand ist wirklich auch so ein Steg, der ins Wasser geht und es geht auch um einen Campingplatz und ein Wasser, was so rötlich schimmert. Und auch das ist so eine Symbolik, die so ein bisschen reduziert ist, nicht so auffällig wie dein Cover, aber auch sehr passend gewählt, reduziert passend.
Ja. Liebe Elke, du hast dir ja gewünscht, dass ich dir immer mal ein Gedicht vorlese und bei den letzten Gedichten und Gedanken waren wir beim Brote schmieren. Jetzt habe ich ein Marmeladenbrot-Gedicht für dich. Das ist auch aus dem Gedichtband von Simone Lappert, Längstfällige Verwilderung. Also, Marmeladenbrot. An guten Tagen entfernte Grand-Maman mit gezacktem Messer Weißbrotkrusten, trug großzügig Margarine auf, zuletzt mit dem Löffel Erdbeergelee, das auf dem Streichfett zu kleinen Inseln verrutschte. An allerbesten Tagen schnitt Grand-Maman das Brot entlang der Küsten in briefmarkengroße Nachmittagsbissen, Postkarten an die Erinnerung. Also so ein Marmeladenbrot hätte ich jetzt gern.
Ja.
Du auch?
Ja.
Ich mach dir mal eins.
Ja, gern.
Sie hörten Mandas Minuten, den Podcast der Buchhandlung Manda aus Wolfhagen. Am Mikrofon waren Andrea Appel und Elke Müldner. Alle soeben vorgestellten Bücher sind im Laden erhältlich oder online unter www.manda.de.